Vielen Dank für dieses schöne Lied. Es ist, ich denke, wird mich irgendwie daran erinnern, doch tröstlich, irgendwo scheint die Sonne. Also auch wenn es bei uns nun gerade vielleicht regnet oder schneit oder noch Schlimmeres macht. Ich finde es ganz toll und ganz schön, dass ihr mit einem Lied so heute Morgen begonnen habt. Wir haben die Kinder ja dabei, das haben wir wahrscheinlich alle inzwischen mitgekriegt. Und wir finden es ja schön, wenn wir singen können. Damit drücken wir doch immer wieder was aus. Und mancher von uns kennt diese Redewendung, es ist eine gute Sitte bei uns, dass wir zu bestimmten Jubiläen ein Lied singen. Das machen die Großen so und ich habe gehört, das machen auch die Kleinen so in der Kinderstunde. Ist das so, dass da Geburtstagslieder gesungen werden? Ja, ne? Und da darf sich jeder eins wünschen? Ja. Gibt es da ein Stammlied, was sich alle wünschen oder hat jeder ein eigenes Lied? Ja, wo sind die Kinder hier? Gibt es eins, was immer gewünscht wird? Oder hat jeder sein eigenes? Ich würde fast vermuten, jeder sein eigenes, ne? Sonst hätten alle sofort gesagt, ihr wollt, das ist unser Stammlied. Es soll uns nämlich heute auch um ein Lied gehen. Lieder drücken doch immer was aus und der Verfasser eines Liedes, der beschreibt auch darin etwas. Und er macht darin etwas deutlich. Und eine Zeile dieses Liedes soll heute Thema sein für unser Zusammensein jetzt. Ich sag's euch erstmal ganz gebildet und ganz klug: Misericordias Domini. So heißt diese Überschrift heute. Misericordias Domini. Also, was bedeutet das nun? Was heißt das übersetzt? Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das ist eine Zeile aus einem Lied, aus dem Lied 33. Und jetzt werdet ihr natürlich ein Problem haben, das Lied zu finden, wenn ich euch nicht das Liederbuch sage, in dem das steht. Wir haben ja ganz verschiedene Liederbücher und wir beschreiben das immer, das ist das blaue Liederbuch und das ist das rote Liederbuch und das ist das Jugendliederbuch und das ist das Kinderliederbuch. Und dieses Lied 33 steht in dem Psalmenliederbuch, in dem Liederbuch des israelitischen Volkes. Dort heißt das nicht Lied Nummer 1, 2, 3, sondern heißt es Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3. Und diesen Psalm 33, also das Lied 33, das soll heute einmal unser Lieblingslied sein, unser Themenlied sein. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das ist natürlich ganz leicht gesagt, wenn wir im Frühling sind. Da beginnt alles zu wachsen, da beginnt alles grün zu werden, zu blühen, da beginnt es warm zu werden. Der Winter ist vorbei. Aber ich dachte mir, als ich darüber nachgedacht habe, das ist das Themenlied des Sonntages, hat vielleicht mancher schon gemerkt, als man das so festgelegt hat, denke ich, hat man nicht nur an Frühling gedacht, nicht nur an Wachsen gedacht, da hat man bestimmt an Ostern gedacht, an dieses Fest, was jetzt 2 Wochen hinter uns liegt. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Da gab es ja dieses ganz traurige Ereignis, an das wir auch vorhin gerade gedacht haben. Da Jesus ist gestorben, wurde begraben und dann ist er auferstanden. Die Güte des Herrn. Er ist aus den Toten auferstanden und wir dürfen wissen, so wie er auferstanden ist, so wie der Tod jetzt keine Macht mehr über ihn hat, so wird es auch uns einmal gehen und auch wir dürfen uns darauf freuen. Darum denke ich, dieses Lied nach Ostern, eine Zeit, in der wir wissen, wo unser Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern noch zusammen war, bei ihnen vieles noch erzählt hat und erklärt hat, wo sie noch Zeit miteinander verbracht haben. Natürlich ist das schwierig zu sagen. Die Güte des Herrn ist auf der ganzen Erde zu sehen. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Wenn wir mal global denken, und da werden uns gleich einige Dinge einfallen, wo es uns schwierig ist zu erklären, wo ist dort die Güte des Herrn sichtbar geworden? Wo haben die Menschen das gemerkt, die mit der Fähre untergegangen sind, die mit dem Flugzeug verschwunden sind, die es jetzt in Afghanistan verschüttet hat? Wir müssen aber gar nicht mal so weit denken, auch ganz persönlich, ganz direkt betrifft es uns. Unsere Lydia ist am 1. Mai von Schweinfurt früh gekommen, weil sie uns besuchen wollte. Und bei Hof ist Auto stehen geblieben auf der Autobahn. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Sie hat eher an die Notrufnummer gedacht, vom Abschleppdienst. Ihr merkt, das kann uns ganz nahe gehen auf einmal und ganz sehr betreffen. Auf der einen Seite können wir so viel Schönes haben, so viel Schönes sehen, und dann kommt eine Sache und dann sind wir ganz weit unten. Es fällt uns ganz schwer, da wieder hochzukommen. Wir wollen daran denken, dass das nicht einfach ist. Asaf, auch ein Liederdichter, hat das so beschrieben. Er sagt, ich habe darüber nachgedacht, wie das alles so zugeht auf der Welt. Und es war mühsam in meinen Augen. Das war schwer. Wie wenn man in der Schule eine schwere Aufgabe bekommt. Da grübelt man und grübelt man und grübelt man. Wenn man es gar nicht weiß, guckt man beim Nachbarn ab und guckt, wie der es macht. So geht es uns manchmal. Und wir Erwachsenen, wir dürfen das. Wir dürfen das. Wenn wir das so erleben und so ganz schwierig ist, dann dürfen wir gucken nach rechts und nach links, da neben uns sitzt, und dürfen gucken, Mensch, hat der das auch erlebt? Wie hat der es gemacht? Wie hat der das, wie ist der wieder rausgekommen aus dieser verzwickten Situation? Und jetzt möchte ich uns allen mal diesen Psalm 33 vorlesen. Da heißt es, jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall, denn richtig oder gerade ist das Wort des Herrn. Und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade oder der Güte des Herrn. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt die Wasser des Meeres wie einen Wall, legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Dass er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, gleich wie wir auf dich harren. Ihr merkt es oder habt es gemerkt, da beschreibt ein Mensch seine Lebenserfahrung in diesem Lied. Und mir ist aufgefallen, wenn ihr mal ein bisschen hin und her blättert, findet ihr immer bei den Psalmen, zumindest bei denen, die jetzt hier in der Nähe sind, von David, von David, von David. Und hier bei dem Psalm 33 hat man es vergessen hinzuschreiben, von wem der Psalm ist. Und da dachte ich mir, das ist ganz wichtig für uns. Wenn wir das lesen, da Das hat David gesagt. Wenn wir heute etwas lesen, was irgendwelche klugen Leute gesagt haben, dann sagen wir, das ist klar, dass der das sagen kann. Was der erlebt hat, was der gemacht hat, was der für eine Bedeutung hatte, was der alles konnte, da komme ich überhaupt nicht hin. Das ist so weit weg von mir. Hier hat ein Verfasser einen Psalm geschrieben, namenlos. Und deshalb dachte ich, wunderbar, da können wir vielleicht unseren Namen einsetzen. Ein Psalm von Marcel, von Rolf, von Olaf, wie auch immer. Und ich habe gestaunt beim Lesen dieses Psalmes, dass der Verfasser sich viele Gedanken gemacht hat um ganz alltägliche Dinge. Gar nicht so komplizierte theologische Abhandlungen. Dinge aus dem Alltag heraus, aus dem Ganzen, aus seinem Erfahrungsschatz heraus. Und das ist mir so sympathisch an diesem Verfasser. Dinge, die ich nachvollziehen kann, die wir alle nachvollziehen können. Und deswegen dachte ich, findet bestimmt jeder von uns irgendwo einen Bezug von seinem Leben, von seinen Erfahrungen zu diesen Worten, die uns hier geschrieben sind. Das geht schon gleich im ersten Vers los. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn. Durch eine Frage, wer sind die Gerechten, dürfen wir das überhaupt, sind wir damit gemeint, könnten wir damit gemeint sein? Ja, denn wir wissen, dass wir doch durch das Blut unseres Herrn gerecht gemacht sind. Aber jubelt über den Herrn. Jubelt nicht über irgendwelche großen Leute, über irgendwelche Kriegsherren der damaligen Zeit, da gab es bestimmt genug. Jubelt nicht über irgendwelche Denkmäler oder an irgendwelchen Denkmälern, die gebaut sind, die wir heute noch ausgraben können und noch anschauen können in diesen Ländern des Orients. Aber die sind uns auch gar nicht so sehr fern, solche Denkmäler, die haben wir auch in der Stadt hier bei uns. Und es gibt Inschriften, große Inschriften, in Stein gemeißelt, anscheinend unverrückbar und unauslöschbar. Und ich bin erschrocken, als ich jetzt mal Bilder gesehen habe aus Nordkorea von den Staatsführern dort, wie man da Denkmäler gemacht hat. Ich habe vergessen, wie hoch und wie groß die gewesen sind. Riesenstandbilder. Man hat Angst und da sieht man die Leute dann davor, wie sie ganz klein sind und ehrfürchtig da stehen und sich verbeugen. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn. Orientiert euch auf den Herrn. Orientiert euch auf Gott. Gerade ist sein Wort im Vers 4. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Ich dachte, es ist ein eigenartiger Anfang dieses Psalms. Und es hat mich so erinnert an manch spannendes Buch, was wir so lesen oder einen Film, den wir gesehen haben. Ja, wisst das wahrscheinlich. Da geht es auf den ersten zwei Seiten gleich los. Mitten in der Handlung sind wir drin. Und da passiert gleich irgendwas. Da ist die Bank überfallen worden. Oder irgendwas ist verschwunden. Oder manchmal noch viel schlimmere Sachen sind passiert. Und dann denken wir, nun ist alles gesagt. Nun ist vorbei, jetzt wissen wir doch, was gewesen ist. Und dann machen das die Schriftsteller so oder die Filmemacher, dass dann die Geschichte im Rückblick erzählt wird. Und dann verstehen wir das eine und verstehen das andere. Und am Ende haben wir hoffentlich alles begriffen. So ähnlich macht es unser Psalmschreiber hier auch. Jubelt ihr Gerechten, preist ihn, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Also wir haben ja gerade eben ein schönes Lied gehört. Denn gerade und richtig ist das Wort des Herrn. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und dann kommen vier Blöcke, vier Punkte, wo er uns das so deutlich machen will. Zum einen beschreibt er uns Dinge aus der Natur, dann beschreibt er uns aus der Gesellschaft Ereignisse, Dann beschreibt er uns die Menschen, ganz allgemein. Und dann beschreibt er die, die Gott vertrauen. Und wir wollen jetzt einfach mal ein paar wenige Punkte dazu sagen. Ganz interessant ist ja diese klare Aussage: Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht. Und genauso klar kommt die Gegenposition: Alles Quatsch. Durch die Natur ist alles entstanden. Und schon stehen zwei Aussagen gegenüber. Und ich bin nicht so in der Thematik, dass ich das alles so auseinandertriefeln kann und euch das so erklären kann. Aber ich lese immer wieder mal in der Zeitung, und das macht mich immer ganz stutzig und interessiert mich eigentlich sehr, da steht so ein ganz kleiner Nebensatz: Ja, man hat doch wieder in dem und dem Ozean irgendwelche Krabbeltiere gefunden auf dem Meeresboden. Und die hat man gar nicht dort erwartet und hat man nie geglaubt, dass es das gibt. Und jetzt müsste dies und jenes umgeschrieben werden. Das ist immer so ein lustiger Satz. Es müsste etwas umgeschrieben werden. Da denke ich, guck mal an, ganz so sicher und ganz so stabil scheint doch das alles nicht zu sein. Es muss umgeschrieben werden. Und dann habe ich jetzt mal gelesen, dass man ganz stark der Meinung ist, es hat einen Urknall gegeben und wenn was knallt, dann gibt es irgendwo Schwingungen, wenn was explodiert, dann wackelt was, dann schwingt was. Und wenn man das entdecken würde, da wäre man doch dem Ursprung ein ganzes Stück näher gekommen. Und tatsächlich hat man geschrieben, man hätte solche Schwingungen entdeckt. Wie, weiß ich nicht. Irgendwo in den fernen Sternen bei irgendwelchen Messungen hätte man diese Schwingungen entdeckt. Und da dachte ich, ne, guck mal an, ist ja gar nicht mal so schlecht, was man da entdeckt. In der Bibel steht drin, hat es geknallt oder was ist passiert in der Bibel? Da steht drin, Gott sprach und es geschah. Und was ist Sprache? Schwingungen, oder? Sonst würde er mich nicht hören jetzt. Da dachte ich, Mensch, vielleicht kriegen sie irgendwann noch hin, dass anstatt Urknall dann Gott steht. Ich fand es, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so wissenschaftlich stabil ist. Und wenn jetzt Wissenschaftler hier unter uns wären, würde er mich vielleicht da auseinanderpflücken. Aber so für mich, ich denke, mich, ich kann mich in diesem Psalm Dichter hineinversetzen. Ganz einfach, was er gesehen hat, was er sieht. Und er freut sich darüber. Er sammelt die Wasser des Meeres wie einen Wall. Ich habe gelesen, eigentlich stand dort wie ein Hügel. Dachte ich nur, so ein Unsinn. Kann denn Wasser ein Hügel sein? Das Wasser läuft doch breit. Wasser auf dem Hügel habe ich noch nie gesehen. Es sei denn, es ist gefroren. Und dann habe ich gelesen, ja, die Leute damals, die Israeliten, die wussten doch eigentlich gar nicht richtig, was ein Meer ist. Die haben in Ägypten gelebt, sind durch die Wüste gelaufen und dann sind sie irgendwann in Palästina angekommen, da gab es auch Wüste. Und dann kommen sie an das Ufer dort. Also ich muss gestehen, das größte Meer, an dem ich gestanden habe, war das Mittelmeer. Aber immerhin, es war so groß, dass ich am Horizont nur noch Wasser gesehen habe. Und wir hatten von euch schon mal von den Kindern am Meer gestanden. Dort bestimmt schon jemand, ne? An der Ostsee oder, ja klar. Ne? Und könnt ihr euch an dieses Bild erinnern? Da steht ihr da und dann ist das Wasser vor euch und das scheint immer höher zu gehen, immer höher zu gehen. Und hinten kommt ein Himmel am Horizont, sagen wir. Wir wissen, dass das nicht stimmt, weil die Erde ja rund ist. Aber dieser Eindruck ist entstanden. Das Meer wird immer höher, immer höher. Man könnte Angst haben, dass es jetzt gelaufen kommt und mich vom Strand wegspült. Vielleicht ist das der Eindruck der Israeliten gewesen, als sie dort am Mittelmeer standen und da geguckt haben und diese riesen Wassermasse gesehen haben. Und da gesagt haben, wie dankbar sind wir doch, dass es hier den Strand gibt und dass Gott eine Grenze gemacht hat, dass ich jetzt hier nicht weggespült werde. Er legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn, die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen, alle Bewohner der Welt. Denn Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Sein Reden ist Tun. Das ist etwas, was wir uns merken sollten. Die Aussagen Gottes, die in der Bibel stehen, die aufgeschrieben sind, das ist nicht irgendwas, was dann mal wird. Er spricht und es geschieht. Das wissen wir von unserem Herrn Jesus. Er spricht und der Kranke war gesund. Er spricht und die Dämonen müssen weg. Er spricht und es wird deutlich, sofort deutlich, da ist Macht da. Es gibt auch ein kluges Wort für die Lateiner unter uns. Das kann ich euch mal sagen, weil mir das so gut gefallen hat. Das wird mit zwei Worten beschrieben, dieses Handeln Gottes. Diktum, das kennen wir alle, dieses Wort oder diesen Wortstamm. Diktat, da sagt jemand, was ist das Schlimmste, was in der Schule passieren kann, wenn der Lehrer sagt, wir schreiben ein Diktat. Ne? Und dann, oh, Herz in der Hosentasche und so weiter. Diktum, Faktum. Fakt, etwas Geschaffenes, etwas, was klar ist, was steht, das ist ein Fakt, das sagen wir. Und so kann man also Gott beschreiben. Diktum, Faktum, gesagt, getan. Diktum, Faktum, gesagt, getan. So ist unser Gott. Da ist nicht eine lange Zeit dazwischen, wo er erst was probieren muss, wo er erst mal testen muss, ob es überhaupt funktioniert, was er da gedacht hat. So erlebt der Psalmist das Handeln Gottes. Diktum, Faktum. Und dann sagt er, wenn ihr das euch anschaut, das ist mein Wunsch. Alle Völker, alle Bewohner der Erde sollen ihn fürchten. Alle sollen sich scheuen vor ihm, so steht es in unserer Bibel. Jedes Knie wird sich beugen, der himmlischen und unterirdischen. Das kennen wir aus dem Philipperbrief. Das ist hier schon der Wunsch des Psalmisten gewesen. Und in dem Neuen Testament ist das ausgedrückt und ist das gesagt. Jedes Knie wird sich beugen. Alle Bewohner der Erde mögen sich vor ihm scheuen. Und dann spricht er die Bewohner an, die Völker. Und da lesen wir davon, dass er den Ratschluss der Nationen zunichte macht. Auch etwas, was der Psalmschreiber in seinem Alltag erlebt hat. Dass Könige ankommen, große Töne geredet haben und dann abziehen mussten. Und in der Bibel steht dann drin, und des Nachts ging ein Engel durch die Heerscharen des Feindes durch und früh war Ruhe im Schacht. Da war nichts mehr. Da mussten sie weg. Er macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Und aus unserer deutschen Geschichte kennen wir auch Beispiele. Das tausendjährige Reich deutscher Nation, diesen Begriff kenne ich noch aus der Schulzeit und mancher vielleicht noch aus eigenem Hören. Ein Begriff Wende, da denken wir an so vieles. Er macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Das können wir uns merken von unserem großen Gott. Und die aktuelle Entwicklung, die wir so lesen und hören in den Nachrichten, in den Medien, da sind wir gespannt, wie sich das entwickeln wird, was da Gott draus machen wird. Da gibt es Vorstellungen, die einen wollen dies, die anderen wollen jenes. Gott macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Und das gilt bis in die Gegenwart hinein. Wenn wir das richtig lesen, richtig hingucken, da steht nicht, er machte zunichte, er macht zunichte, er handelt heute noch. Die Güte des Herrn ist sichtbar auf der Erde. Und wisst ihr, als man unseren Herrn gekreuzigt hat, da war man auch sicher, endlich hat man diesen Rädelsführer beiseite genommen. Endlich hat man diesen Unruheherd beruhigt. Und da steht im Korintherbrief, dass gerade das, wo die Menschen gedacht haben, jetzt haben wir alles geklärt, diese Dummheit haben wir aus der Welt geschafft. Das ist Weisheit Gottes. Da handelt Gott und dort ging es weiter. Und darum sitzen wir heute hier. Er hat den Ratschluss der Nationen, der führenden Leute in Israel, der römischen Besatzungsmacht, zunichte gemacht. Und von diesen Leuten redet in der Geschichte niemand mehr, nur wir vielleicht in den Kirchen, weil wir uns an diese Ereignisse erinnern. die Macht des Kreuzes Christi wird siegen gegenüber oder gegen alle Erwartungen, gegen alle Hoffnungen, gegen alle Voraussagen der Menschen. Und seine Entscheidungen gelten bis in die Ewigkeit hinein. Eine sehr schöne Aussage, die wir hier lesen dürfen in unserem Psalm. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das hat durch das Volk Israel der Psalmschreiber zuerst für sich in Anspruch genommen. Glücklich dürfen wir sein. Wir sehen um uns herum die Menschen, wie sie vor ihren Göttern auf dem Boden kriechen, wie sie versuchen, sich zu kasteien, wie sie versuchen, sich irgendwie angenehm vor diesen Göttern zu machen. Und sie dürfen ein berufenes Volk sein. Sie dürfen stehen im Tempel Gottes, sie dürfen loben, sie dürfen anbeten. Sie haben die Verheißungen, die gelten, dass sie herausgerufen sind. Sie erfüllt sich als ein glückliches Volk, dass er sich erwählt hat zum Erbteil. Das könnte man auf die Gemeinde auch übertragen. Fühlen wir uns so glücklich, ist halt unsere die Frage an uns. Wie glücklich fühlen wir uns? Wie glücklich sind wir? Und nun geht es von der Schöpfung, von dem Großen über die Völker weiter zu den Einzelnen. Das nützt uns ja nichts, wenn wir wissen, ja, Gott hat die Welt geschaffen und er kann sich mit den Königen beschäftigen. Aber was nützt uns das hier in Chemnitz? Was nützt uns das in meinem Heimatort? Was nützt mir das da, wo ich in die Schule gehe? Was nützt mir das da, wo ich arbeite? Und da lesen wir ab Vers 13, der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke.
Du bist doch mutig und groß. Du hast bei den Kleinen nicht mitsingen dürfen. Deswegen denke ich, du bist kurz zu den Großen. Du kannst bitte mal helfen. Und zwar habe ich ja gerade gelesen, Gott hat allen Menschen das Herz gebildet. Jetzt gibt es ja viele Kinder unter uns. Eine Frage. Kannst du uns sagen, wo eigentlich beim Menschen das Herz ist? Am Knie, hinterm Ohr, in der Hand? Wo ist das Herz beim Menschen?
An der Brust.
Aha, wo?
Hier.
Jetzt wollen wir unsere Frau Dr. Marlies fragen. Stimmt das? Sie nickt. Jawohl. Das Herz ist nicht in der Hosentasche, wie manche denken, ne? Ja, manche haben eine dicke Beule, das ist das Taschentuch oder die Geldbörse. In der Hosentasche. Das Herz ist gut geschützt, ne? Da werden wir hier klopft. Da kommen ein paar Knochen, das sind die Rippen. Und dann ist das Herz darunter. Und weißt du, wie groß das Herz ist?
Wie die eigene Faust.
Mach mal.
Wie die eigene Faust.
Mach mal deine Faust. Hoi. Großes Herz. Wie die eigene Faust. Also so ungefähr. Du musst das vorstellen. Meins ist ein bisschen größer als deins. Ne? Wenn ich aufmache, wird es noch ein bisschen größer. Ja, so etwa müssen wir uns das vorstellen. Du darfst dich wieder setzen. So wird das beschrieben in der Bibel. Gott hat das Herz des Menschen gebildet. Wir wissen, das Herz pumpt das Blut durch den Körper. Das ist ein ganz wichtiges Organ. Wenn es nicht mehr funktioniert, müssen wir sterben. Und viele sagen, da tut mir das Herz weh, wenn ich irgendwas sehe, was schlimm ist. Oder mein Herz freut sich. Und bei Verliebten, da malt man so ein großes rotes Herz, ne, mit einem Pfeil da rein. Das Herz ist ein ganz wichtiges Organ. Und in unserem Herzen, so sagt man, werden auch die Entscheidungen getroffen. Auch wenn wir wissen, dass wir doch vieles mit unserem Gehirn, mit unseren Gedanken machen. Aber Gott will uns damit sagen, oder der Psalmist will uns damit sagen, wir sind ganz an ganz wichtiger Stelle ein Produkt von Gott. An ganz wichtiger Stelle ein Produkt von Gott. Und wie schnell vergessen wir das. Der, der das, dein Herz gebildet hat, hat dich gewollt. Ich hatte gesagt, es ist ein Ausdruck für mein Wesen, ein Bild für mein Empfinden, für meine Individualität. Und dann müssen wir uns schon fragen, was an mir habe ich selber gemacht? Eigentlich fast nichts. Ich habe mir die Haare gekämmt. Auch sonst kann ich nicht viel machen an mir. Wir dürfen aber vervollkommnen, und das ist wichtig, was Gott in uns hineingelegt hat. Das dürfen wir. Und genauso dürfen wir auch wissen, dass so wie ich angelegt bin, auch der neben mir angelegt ist von Gott, der hinter mir, der vor mir ist. Und wir haben kein Recht, den anderen zu verachten, was leider oft bei Menschen geschieht, wenn jemand nicht in die Schablone passt, in die Form passt, dass Menschen aufeinander missgünstig schauen. Wir wollen es lernen, dass Gott das Herz des Menschen gemacht ist. Es ist ein Geschöpf Gottes, jeder Mensch. Und das macht seinen Wert vor Gott aus. Seine Größe vor Gott aus. Und deshalb ist ihm auch jeder Mensch wichtig. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Darum ist sein Sohn Jesus auf die Erde gekommen. Darum gibt es Ostern. Darum haben wir sein Wort, um darin zu lesen. Er achtet auf uns, er achtet auf unsere Werke. Das ist doch ganz tröstlich, zu wissen, er achtet auf uns. Er sieht uns. Und da geht es nicht darum, dass wir groß sind oder stolz sind. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Das war damals gerade die Zeit, als das Volk Israel im Krieg war mit anderen Völkern und die hatten Pferde. Und so Streitwagen hinten dran. Und die Pferde konnten natürlich rennen, viel schneller als die Israeliten. Und dann haben sie immer dann ganz schnell verloren, ne, wenn das so gewesen ist. Aber dann hat vielleicht der Psalmist gesagt, denkt mal daran, wie das damals in Ägypten gewesen ist, wie wir ausgezogen sind aus Ägypten, wir durch das Meer gegangen sind. Da waren die Ägypter hinter uns mit Pferden und mit Streitwagen. Und die waren schnell und früh haben wir eine Staubwolke ganz weit hinten gesehen und zum Mittag haben wir sie schon erkennen können. Und am Abend hätten sie uns fast erwischt, wenn nicht Gott diese Wolkenwand dazwischen gestellt hätte. Und was am nächsten Tag passiert, könnt ihr euch da erinnern an diese Geschichte. Ne, da gehen die Israeliten durch das Wasser durch, rechts und links diese Mauern und die Ägypter denken, das können wir auch. Und hinterher mit ihren Pferden und mit ihren Streitwagen. Und dann klappen die Mauern zusammen. Und das ganze Heer der Ägypter ist vernichtet. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Mit seiner großen Kraft rettet es nicht, obwohl ein Pferd viel Kraft hat. Das habe ich mal als Kind erlebt beim Kartoffeln rausmachen. Da haben wir den ganzen Wagen voller Kartoffeln gepackt. Und da war ein einziges Pferd von dran. Und es ging noch einen Berg hoch. Und das musste diesen Wagen da hochziehen. Und das hat sich also richtig geplagt. Hätte ich nie gedacht, wenn die so mit dem Kirmeswagen hier durch die Stadt durchfahren, das sieht so ganz locker und lustig immer aus, oder vor der Hochzeitskutsche. Aber dort, das hat sich richtig geschunden und geplagt, um diesen vollen Wagen da rausziehen. Da ist schon Kraft da. Nicht, dass wir denken, ein Pferd hat keine Kraft. Aber darauf sollen wir nicht vertrauen. Denn das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten. Und das hat mir gefallen, dieses Wort ruht. Da steht zwar in Klammern in unserer Bibel, das Auge Gottes ruht auf uns. Ihr wisst doch, wie schnell wir irgendwo drüber blicken. Ich habe mal drüber geblickt, über irgendeine Arbeit, über irgendein Schreiben, über irgendeine Aufgabe. Da haben wir ganz flüchtig nur gesehen, könnte alles in Ordnung sein. Aber wenn hier steht, das Auge Gottes ruht auf uns, dann nimmt er sich Zeit für uns, dann guckt er auf dich, wie dir es geht und schaut, was da gerade passiert, in welcher Situation du gerade drin bist. Und das macht er auch, wenn ihr auch als Kinder irgendwo seid. Ihr dürft wissen, das Auge, wie das Auge eurer Eltern auf euch ruht. Manchmal will man das so gar nicht richtig haben, ne? ab einem gewissen Alter. Aber es gibt auch ein gewisses Alter, wo die Kinder sehr froh darüber sind, dass die Eltern auf sie achten und immer schauen, dass nichts Verkehrtes ist und nichts Verkehrtes passiert. Nebenher laufen und eingreifen, wenn irgendwas falsch geht mit dem Roller oder mit dem Dreirad. Das Auge Gottes, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten. Das müssen wir aber auch wissen. Nicht auf allen. Auf denen, die ihn fürchten. Wir müssen auch von unserer Seite her uns ihm zuwenden. Er sieht also, was in unserem Umfeld geschieht, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod errettet. Und das ist eine sehr schöne Aussage. Und damit will ich auch jetzt zum Ende kommen. Denn das ist die Botschaft von Ostern, dass er uns retten will vom Tod. Das ist die Zusage, die wir haben. Gesagt, getan, dictum factum. Das sollen wir uns also merken. Und dann wird das ganze Bild rund. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Da dachte ich, ich muss es vorlesen und euch fragen, wie oft das Wort unser hier steht. Ihr werdet es nicht mehr wissen. 4-mal steht in diesen 2 Versen das Wort unser. Und damit dachte ich, das ist eine schöne Aussage für uns als Gemeinde. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe, unser Schild ist er. In ihm wird unser Herz sich freuen. Wir sind nicht alles Einzelkämpfer, die irgendwo strampeln müssen. Wir dürfen als Gemeinde zusammen sein. Wir dürfen als Kinder bei den Alten sein. Wir dürfen eine große Familie sein. Unser Gott, unser Schild, unsere Hilfe ist er. Und nun kommen wir zu den ersten Versen zurück. Darum dürfen wir jubeln und darum dürfen wir singen. Diesen Gemeindepsalm jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen geziemt Lobgesang. Die Gemeinde, diesen Begriff will ich nochmal nennen. Wir haben den schon hin und wieder mal gehört. Die Gemeinde soll ein warmes Nest sein. Da stammt nicht von mir der Satz, ich sage ihn euch bloß wieder. Die Gemeinde soll ein warmes Nest sein, wo wir uns dann zusammenfinden dürfen. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der 10-seitigen Harfe, da gibt es noch viel zu sagen wahrscheinlich dazu, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Und der letzte Vers, dieser 22. Vers, deine Gnade, Herr, sei über uns, ist eine Bitte, die wir immer wieder auch sagen wollen und an die wir uns stellen wollen. Deine Gnade, Herr, sei über uns. Amen.